Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Wieder Montag, ist schon wieder Zeit für eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir müssen erstmal durchschnaufen, durchatmen.
Ja, wenig Schlaf.
Zum anderen, gut, durchatmen macht jetzt hier nicht so unbedingt viel Spaß in einem schon bereits leer geatmeten Podcast-Raum, in dem ich sitze. Aber Divisional Round war gut, kannst du nicht sagen, gebe ich zu. War besser als Wildcard Round dieses Jahr.
Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber also
es das war kannst ja vor allem, du schon aufs Brot schmieren. Aber
es war ja wirklich jedes Spiel. Also ich meine, es war ja wirklich, jedes Spiel war ja entweder enger als gedacht oder crazy oder irgendwie intriguing. Also selbst Chiefs Texans, was am Ende dann doch auch letztlich hinten raus ungefährdet war, war ja für einen Stretch wirklich auch enger, als man das vielleicht gedacht hätte.
Ja gut, das wäre jetzt nicht das Spiel gewesen, was ich hier als Positivbeispiel herausgehoben habe.
Das ist das Schlechteste und ich würde sagen, es ist besser als fast jedes Wildcard-Spiel gewesen.
Ja, Recency Bias darf jetzt hier nicht überwiegen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich gebe zu, also da muss man wirklich einmal durchatmen. Vor allem, bevor wir über das letzte der vier Divisional-Round-Partien sprechen. Die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens. Ich habe Flashbacks bekommen, als ich mich heute an hier mein Moontalk-Dokument gesetzt habe. Weil ich mich gefragt habe, wie oft haben wir in diesem Podcast, den es jetzt schon seit einiger Zeit gibt, gesagt, die Ravens schlagen sich selbst. Wie oft ist dieser Satz schon gefallen? Ich glaube, ziemlich oft. Letztendlich muss man faktisch bilanzieren, haben die Bills die Ravens geschlagen mit 27-25. Und eigentlich kann man es ganz einfach zusammenfassen. Das war ein Spiel auf Augenhöhe zweier absoluter Top-Teams in nicht den allerbesten Bedingungen. Es war saukalt in Buffalo. Ich glaube, ich habe aufgeschnappt, gefühlte Temperatur müssten dann, ich habe es mal umgerechnet, irgendwie so minus 12 Grad oder so gewesen sein. Also wirklich richtig, richtig, richtig kalt. Die Bills waren davon aber nicht ganz so betroffen, haben sehr wenige Fehler gemacht, quasi gar keine. Und die Ravens auf der anderen Seite viel zu viele. Und das hat letztendlich auch den Unterschied gemacht. Die Bills fast keine Strafen in dem ganzen Spiel, keine Turnover in diesem Spiel. Die Ravens allerdings mit 3 Turnovern, mit kritischen Drops, auf die wir natürlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Und das Schlimmste daran, die Ravens waren in meinen Augen über weite Strecken die bessere Mannschaft in diesem Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber gegen so einen Gegner kannst du dir im kältesten Spiel für Lamar Jackson nicht so viele Fehler erlauben. Und Mark Andrews kann sich nicht so viele Fehler erlauben, der wirklich der tragische Held dieses Spiels wurde.
Ja, es ist halt gerade diese Gegenüberstellung zwischen diesen beiden Teams, wo du auf der einen Seite, wie du es gerade gesagt hast, ein Team siehst, das eben wenig Fehler macht, das sich nicht selbst in den Fuß schießt. Und wir dann wieder über so ein Spiel mit den Ravens reden, wo man die Nerven einfach spürt. Also du hast einfach gemerkt, ab dem zweiten Drive hast du die Nerven einfach gemerkt. Und das waren halt wieder maßgebliche offensive Fehler. Ein Spiel, in dem sie Turnover-Battle mit 0-3 verlieren und es trotzdem am Ende ausgleichen können, was ja deinen Punkt eigentlich unterstreicht, dass sie down für down wahrscheinlich sogar besser waren. Aber Mark Andrews droppt halt diese Two-Point-Conversion, nachdem er den Drive davor wegfumbelt mit dem, oder kurz davor wegfumbelt mit dem Baltimore in Führung hätte gehen können. Lamar hat es nach dem Spiel ja gesagt, so dieses Turnover, und er hat da über sich selbst geredet, also er hat ja auch sehr aktiv hier Mark Andrews in Schutz genommen, nicht, dass das falsch rüberkommt.
Alle haben ihn in Schutz genommen, also genau. Jeder also Spieler, der von Mikrofonen getreten ist, außer Mark Andrews selbst, der hat das nicht gemacht, was ich nachvollziehen kann, aber jeder hat ihn verteidigt.
Genau. Oder man hat ihm auch gesagt, das sind halt immer, also ich übersetze mal wörtlich, er hat gesagt, es ist immer die gleiche Scheiße. Sie machen immer die gleichen Fehler in diesen Momenten und sie scheitern an den gleichen Dingen. Und ich verstehe es halt auch wirklich nicht, warum sich dieses Team in diesen Momenten immer so nervös anfühlt. Und auch egal, in welchem Setup die in die Playoffs gehen. Also die können die beste Defense der Regular Season haben oder die beste Offense haben oder eine Offense, die diese Run-Heavy-Offense, die sie hatten oder jetzt diese Offense, die sie haben. Kann zu Hause sein, kann auswärts sein, Nummer 1 Seed, Wildcard-Team, egal. In den Playoffs sieht es in den letzten Jahren viel zu häufig so aus. Und das ist halt einfach das Thema, dass Baltimore jetzt in die nächste Saison dann noch intensiver begleiten wird.
Und ich wurde noch ausgelacht, dass ich gesagt habe, einer dieser beiden Teams wird als Choking-Team wahrgenommen werden. Und jetzt sprechen wir genau über das, was die Ravens jahrelang jetzt sich schon durch, oder über diese Story, die sich bei den Ravens jahrelang durchzieht.
Und die Gefahr war bei Baltimore natürlich viel höher, weil eben das sich seit Jahren
genau,
schon so durchzieht.
Genau,
also das Buffalo, extrem, klar, ja. Die haben auch keine Super Bowl-Run bisher hingelegt, aber man hat nicht so das Gefühl, dass dieses Narrativ die Bills so begleitet. Und das wird jetzt nach dem Spiel natürlich noch viel mehr gehen. Und das waren eben, ich fand es vor allem so eklatant, weil der erste Drive so gut war. Also gerade von Lamar Jackson selbst, wo sie ja eigentlich richtig gut reinkommen in das Spiel. Du hast einen Completion, das war ein Drop von Derrick Henry. Aber ansonsten managt er die Pocket super. Er macht einen kritischen Scramble bei Third Down. Er macht Plays als Passer, auch zum Touchdown. Und dann siehst du auch, wie das Spiel sich entwickelt hat hinten raus. Weil es war ja eben nicht so ein Spiel, wie wir es in den vergangenen Jahren auch öfter hatten, in denen dann Baltimore in den Playoffs früh 2, 3 Fehler macht, hinten liegt und dann ist so komplette Panik und sie kommen gar nicht mehr rein. Und sie kamen ja wieder rein und sie haben diesen Drive am Ende und dann schießen sie sich da wieder in den Fuß. Es ist halt mit Baltimore echt, also da ist auf jeden Fall auch ein mentaler Part mit dabei. Da ist auch ein Part mit dabei, finde ich, so sehr ich ihn mag, aber wo wir sagen müssen, der Head Coach ist zuständig dafür, dass dein Team on point ist in diesen Momenten.
Ich bin froh, dass du es ansprichst, weil sonst wäre mir wieder irgendwie so, ja, so plakativer Journalismus vorgeworfen worden. Hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Aber hätte ich mir dann selber vorgeworfen, wenn ich sage, ja, sorry, nein, aber dann musst du halt schon irgendwann mal auf den Head Coach gucken.
Ist einfach so. Wenn es einmal passiert, okay, ne, dann sagt man, ja gut, hat jeder mal so einen Tag. Aber wenn es das Narrativ ist, dass sich seit 7 Jahren durch die durchzieht, dann müssen wir darüber reden.
Ich habe Mike McCarthy genau aus den Gründen kritisiert vergangene Woche. Oder auch schon in der Vergangenheit. Und es bringt doch letztendlich leider in der NFL nichts, wenn du immer eine tolle Regular Season spielst, immer, du hast es gesagt, entweder die beste Defense hast oder die beste Offense hast oder generell das stärkste Team bist oder eins der stärksten Teams bist, wenn du dann in den Playoffs immer two and done bist. Also die Ravens sind so ein two and done Team.
Ja, genau,
von den letzten 4 Auftritten 3-mal eins gewonnen, 1 verloren.
Genau, die haben noch nie in der Lamar Jackson-Ära 2 Playoff-Spiele in einer Saison gewonnen.
Generell sehr lange her. Das war der Super Bowl-Run,
richtig,
wo sie.
Ja, genau.
Und davor waren es auch schon selten mehr als ein Sieg. Also,
ja. Und dann, ich finde, man guckt sich dann diese einzelnen Plays an, um mal so ein bisschen ins Spiel mehr reinzugehen. Und jedes von diesen Plays für sich ist halt so ein kleiner Unfall irgendwie. Also die Interception von Lamar Jackson.
Ja.
Sah für mich aus wie ein Kommunikationsfehler mit Bateman. Ja. Wenn ihr es euch nochmal anguckt, der cuttet so leicht die Route nach außen. Läuft die auch gar nicht richtig zu Ende, die Route. Und dann wirft Lamar aber straight vertikal. Den darf Lamar so oder so nicht werfen, weil der Safety drüber sitzt. Hat er selber auch gesagt.
Der ist schon ganz schön gesegelt, der Ball.
Genau, also hat er auch selber gesagt nach dem Spiel, dass das so einfach ein dummer Pick von ihm war. Der Fumble ist halt ein übler Snap. Und Lamar versucht es dann noch zu retten, will zu viel, fumbelt den Ball weg.
Einhaken darf, generell der Center, Tyler Linderbaum, stand halt viel unter Druck und man hat richtig und das Thema Nervosität war hier auch ein Faktor.
Ja, genau.
Weil wenn Snaps ungenau kommen oder wenn der Center, wie soll man das beschreiben, also wenn der Center das Gefühl hat, und das haben viele Center, ich glaube zuletzt auch Jason Kelce gesagt, wenn du weißt, du kriegst sofort einen reingedrückt, du kriegst sofort Druck, dann achtest du teilweise gar nicht so auf den Snap und dann wird der ungenau. Und bei ihm war es ja so, das war die Situation, dann noch später, als er Lamar Jackson Bein stellt, weil er sofort nach hinten geschoben wird. Also der hatte richtig viel zu tun.
Und das ist ja symptomatisch auch, weil wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest, Adrian, wer sind die besten Spieler in der Ravens Offense, hätte ich gesagt, Lamar Jackson, Tyler Linderbaum, Derrick Henry, Mark Andrews. Und jeder von denen hat Fehler gemacht, die Plays irgendwie entschieden. Und Henry, gut, der Drop jetzt am wenigsten.
Ja.
Das war der wenigst gravierende Fehler.
Der Mann ist nicht dafür geboren, im Rückwärtslaufen Ball zu fangen. Auch wenn man den fangen muss eigentlich als NFL-Spieler. Aber dem verzeiht man es am ehesten.
Aber letztlich, das ist ja das, worüber wir mit Baltimore wieder reden. Dass eben deine Stars in den entscheidenden Momenten dann diese Fehler machen. Und auch hier, auch so Lamar hatte kein einziges Spiel dieses Jahr mit 2 Turnovern. Also mit 2 Giveaways. Und hier hat er es natürlich. Mark Andrews, ich habe die Stats gesehen. Der letzte Drop von Mark Andrews war, glaube ich, Woche 6. Der letzte Mark Andrews hat in seiner Karriere, glaube ich, einen Fumble verloren. toll. Und dann kriegst du halt beides in dem Spiel.
Vor allem der Fumble halt auch in einem Drive, der so gut war eigentlich.
Richtig, wo sie in Führung gehen würden, wenn sie das
machen. Ja, und sie sind auch das war die Zeit, also gerade die zweite Halbzeit hat mir viel besser gefallen und sie wirkten dann teilweise unstoppable. Also Bills haben sie, glaube ich, dann auch in der zweiten Halbzeit mal gestoppt, ja, aber diese Drives, die sie da hingelegt haben, auch der eine, wo sie über 60 Yards am Boden gemacht haben.
Genau, das meinte ich, ja, das meinte ich, weil wir eben in den vergangenen Jahren, fand ich, oft Spiele hatten, Championship Game letztes Jahr, das krasseste Beispiel, wo, wenn früh was schief läuft bei den Ravens, dann hast du nie das Gefühl, sie kommen wieder rein. Und das war hier ja gar nicht so, sondern sie kamen ja wieder rein. Sie haben mit dem Run-Game den Zugriff gekriegt. Sie hatten dann mehr diese explosiven Runs durch die Mitte mit Henry, mit Justice Hill auch. Dieser Drive, dieser Run-Heavy-Scoring-Drive, den sie dann hatten, kommen da bis auf 2 Punkte ran. Es macht es halt aus Ravens Sicht umso bitterer, weil eben trotzdem auch positive Sachen drin waren und weil sie die ganze Zeit in dem Spiel waren, obwohl sie signifikant mehr Fehler hatten. Aber am Ende halt dann eben 1, 2 Fehler zu viel. Ich will hier aber auch über die Bills sprechen, defensiv, weil, und das rechne ich ihm hoch an, Sean McDermott einen super defensiven Gameplan hatte. Wir haben ja vorher drüber auch geredet, auch früh in den Playoffs. Buffalo, die sind halt schon eigentlich, die haben eine sehr klare defensive Identität. Und du siehst selten, dass sie das wahnsinnig anpassen. Haben wir auch in der Preview auf dieses Spiel drüber gesprochen. Mhm. Dass sie ja in dem Regular-Season-Game gegen Baltimore ein paar Sachen anders versucht haben. Die haben auch nicht wirklich geklappt. Wie sehr gehen sie dann wirklich in den Extrem? Und sie haben viel mehr Man-Coverage gespielt, als sie es normalerweise machen. Sie waren viel aggressiver auch. Sie haben viel mehr geblitzt. Vor allem, also erste Hälfte, richtig, richtig viel geblitzt. Sie waren sehr darauf bedacht, Pressure aus verschiedenen Richtungen auf Lamar Jackson zu bringen. Und dann Henry auf eine Art und Weise zu verteidigen, dass sie direkte Hits auf ihn kriegen. Also, dass sie einen Spieler aus dem Second Level nach vorne schießen lassen, damit er eben nicht mit Tempo durch die Line of Scrimmage kommen kann. Das hat phasenweise sehr gut funktioniert. Wie gesagt, Baltimore hat sich dann reingearbeitet. Aber das hat Buffalo so ein bisschen die Basis gelegt, um das Spiel dann hinten raus zu gewinnen, dass eben die Ravens nicht früher schon offensiv mehr machen können. Klar, die Fehler dann der Ravens, über die müssen wir reden. Aber ich finde, der defensive Gameplan der Bills verdient hier auf jeden Fall Anerkennung.
Eine kurze Korrektur. Eigentlich haben sie in der zweiten Halbzeit nicht gestoppt. Also die Ravens Offense außerhalb mit dem Fumble. Weil ansonsten, gut, einmal zum Field Goal gezwungen, aber dann 2 Touchdown Drives, die beide brutal stark aussahen. Und halt der Drive bis zum Fumble sah auch stark aus. Und das war es auch schon an Drives in der zweiten Halbzeit. Also da war die Ravens Offense wieder absolut da. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, die drehen das jetzt noch. Weil auf der anderen Seite das nicht der allerüberzeugendste Auftritt der Bills insgesamt, aber vor allem der Bills Offense war. Gerade in der zweiten Halbzeit auch hier ging relativ wenig. Das Passspiel weitestgehend abgemeldet. Mary Cooper, Keon Coleman abgemeldet. Dalton Kincaid auch nur mit einem Catch. Aber, und jetzt widerspreche ich mir quasi selber, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Hurra-Auftritt von Josh Allen und Co. war, es wirkte irgendwie erwachsen, war meine Notiz auf jeden Fall. In diesen Umständen, die ja für beide Mannschaften schwer waren, also man kann natürlich darüber sprechen, dass Buffalo, Playoff-Spiele in Buffalo sind meistens unangenehm, was die Witterungsbedingungen angeht.
Gut, in Baltimore auch, muss man fairerweise sagen, aber ja.
Trotzdem war es das kälteste Spiel angeblich, was Lamar Jackson je in seiner Football-Karriere bestreiten musste. Also trotzdem, in diesen Umständen keine Fehler zu machen, das ist schon sehr, sehr stark. Und Josh Allen war da halt die federführende Figur, weil er keine Fehler gemacht hat und er in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Gerade natürlich als Runner in den entscheidenden Momenten komplett da gewesen, vor allem in der Red Zone.
Wir hatten ja vor dem Spiel drüber gesprochen, dass das sind die beiden Teams mit den anderen beiden Top-3 Quarterbacks, die nicht Patrick Mahomes heißen. Aber es sind auch 2 Teams, die über den Run kommen wollen. Und das war Baltimore dann in der zweiten Hälfte vor allem. Es waren die Bills vor allem in der ersten Hälfte. Die haben in der ersten Hälfte, ich glaube, 7 Pässe geworfen. Mhm. Und gleich der erste Drive, da hast du dieses eine Chunk-Play durch die Luft, dieser 34-Yarder auf Khalil Shakir, ein super Ball von Allen über den Linebacker, der da tief vertikal gehen muss, zwischen die beiden tiefen Safeties. Ansonsten eigentlich nur Runs bei dem Drive. Ich glaube, es war ein Scramble, aber alles andere waren designte Run-Plays. Dann haben sie nach dem Fumble schnell gescored, nach der Interception kommen sie da nicht, den Drive können sie nicht zu Ende spielen, weil sie eine zweifelhafte Holding-Flagge kriegen. Ehrlicherweise, ich glaube, es war kein Holding, aber da müssen sie punten. Dafür kriegen sie bei dem Touchdown-Drive kurz vor der Pause bei 3. und 5 dann eine sehr, sehr zweifelhafte Flagge für sich. Diese Pass-Interference, die in meinen Augen eher eine Offensive-Pass-Interference
komplett
war.
Bin ich ja 100% bei dir.
Aber ich fand, dass Buffalo in der ersten Hälfte den Ball deutlich konstanter laufen konnte als Baltimore. In der zweiten Hälfte hat sich das dann gedreht. Und da fand ich, gab es Phasen, in denen sie, Tony Romo hat das auch im Spiel mehrfach gesagt, das mehr noch in Allens Hände hätten legen müssen wahrscheinlich. Weil es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als hätten sie zu lange versucht, diesen Rhythmus über das Run-Game zu behalten. Mhm. Obwohl Baltimore das deutlich besser verteidigt hat in der zweiten Hälfte. Und dann hatten sie ein bisschen Probleme damit, über das Passing-Game den Rhythmus zu finden. Ravens haben das dann auch gut gespielt defensiv. Ich mochte da auch hier die Physis, die Explosivität downhill. Sie haben zwei schnelle Stops hingekriegt und damit dann ihr Team ja auch im Spiel gehalten. Aber eben, wie du sagst, selbst diese Drives, die dann in Punts für die Bills enden, keine gravierenden Fehler, nicht diese Turnover-Dinger, nicht den Ravens kurzes Feld damit geben, nicht irgendwie Scoring-Gelegenheiten einladen. Und dann, ja, wie gesagt, kriegen die Ravens halt diesen Fumble, sind eigentlich auf dem Weg, vielleicht in Führung zu gehen, wenn sie scoren. Stattdessen fummeln sie den Ball weg, knapp 9 Minuten vor dem Ende. Bills kriegen den Ball, können ordentlich an der Uhr drehen, können dieses 8-Punkte-Spiel draus dann machen. Das war dann letztlich der Knackpunkt. Und vor allem eben die Fehler, die Turnover der Ravens offensiv versus die nicht vorhandenen Fehler der Bills. Und aber hier auch nochmal der Punkt, wie viele Möglichkeiten Buffalo hat, um offensiv Spiele zu gestalten. Weil das war eben ein Spiel, wo der Gameplan offensichtlich klar war, wir laufen den Ball und das Passing-Game ist die Ergänzung. Wir haben auch schon ganz andere Spiele von dieser Offense gesehen. Also das ist für mich die Qualität, die Buffalo eben hat, die Baltimore ja auch hat. Aber die Baltimore hier nicht so abrufen konnte, weil sie die Fehler hatten. Dass Buffalo einfach Spiele so vielseitig offensiv angehen kann und dann eben aber auch so kontrollierend spielen kann, mit eben wenig Fehlern.
Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht, weil für mich waren die Ravens dann spätestens ab der zweiten Saisonhälfte einfach das unterhaltsamste Team mit dieser Lamar Jackson, Derrick Henry Connection. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ich hätte es ihnen so sehr gegönnt, mal weit zu kommen. Aber gleichzeitig gönn ich's den Bills halt auch, weil auch die hätten es mal verdient, zumindest in den Super Bowl zu kommen. Und das ist jetzt auch mein Team auf jeden Fall, den ich die Daumen drücke, gerade wenn es gegen die Chiefs nächste Woche dann geht, weil Josh Allen muss eigentlich diese Saison krönen. Außer sie spielen gegen Washington im Super Bowl, dann möchte ich das nochmal in Frage stellen. Aber dazu kommen wir ja gleich. Aber die Bills sind wirklich, das ist so, ich habe so wirklich das Gefühl, als das Spiel durch war und ich Josh Allen gesehen habe, übrigens cooler Move, wirklich direkt zu Lamar Jackson gelaufen, weil er kennt die Situation.
Und
er
auch weiß, im Interview nach dem Spiel direkt, also auf dem Feld, da war.
Ja, genau.
Also ich fand es von beiden Quarterbacks. Lamar war super selbstkritisch nach dem Spiel. Da war kein, was wir von anderen Teams anders gesehen haben diese Woche, kein Blaming von anderen Dingen, sondern so die Schuld bei sich selbst suchen. Und dann, und Allen war halt total so, ey, Lamar ist einer der besten Quarterbacks ever und so weiter. Und wie du sagst, er kennt die Situation, er weiß, wie das ist, diese Playoff-Spiele halt zu verlieren.
Und ja, die. Also, was ich sagen wollte, ist, als das Spiel durch war, hatte ich so, mein erster Gedanke war so, das ist die Bild-Saison. Irgendwie. Das muss die Saison eigentlich sein.
Ja, ich hab nach dem Spiel getweetet, dass Allen Mahomes fühlt sich echt so langsam an wie Brady Manning über die Jahre.
Ja.
Brady Peyton Manning. Wo ja auch Peyton Manning einige Zeit gebraucht hat, bis er dann endlich mal Brady und die Patriots in den Playoffs geschlagen hat. Und dann hat er auch den Super Bowl gewonnen.
Also, aha. Ja. Könnte was werden. Und bei den Ravens, ich weiß gar nicht, wie man da so richtig die Learnings mitnehmen will. Aber ich glaube, da braucht man erstmal ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen. Aber die müssen ihre Postseason-Performances irgendwie in den Griff bekommen. Ihre Nervosität.
Ja, und das ist halt so ein nagendes Thema. Weil das, selbst wenn
das kannst
die
auch nicht. Wie willst du das beheben? Du kannst ja nicht sagen, okay, wir holen Spieler XYZ.
Also du kannst immer irgendwie sagen, wir bauen noch robuster offensiv. Also darf man ja auch nicht vergessen, zu was für Spielern Lamar Jackson da am Ende den Ball geworfen hat. Zay Flowers natürlich nicht gespielt.
Ich wollte gerade sagen, Bateman, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das hat man schon gemerkt. Also ich meine, Bateman hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ihn ja oft kritisiert, da muss man ihn noch mal loben. Aber Zay Flowers hätte da, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor werden können.
Ja, und Bateman musste ja dann runter. Der war ja dann verletzt am Ende.
Stimmt, ja.
Bei dem letzten Drive, ich sag dir mal die Receiver, die für Baltimore drauf waren.
Tylan Wallace war auf jeden Fall.
Tylan Wallace war dabei. Mhm. Anthony Miller, Nelson Agholor und Steven Sims. Das waren die Wide Receiver für die Ravens am Ende dieses Spiels. Und das ist natürlich schon, da kannst du dann, klar, wenn dann halt deine beiden Top-Guys rausgehen, hat jedes Team Probleme. Aber da kannst du natürlich auch einen Case machen und sagen, ja gut, vielleicht brauchen sie halt doch diesen einen echten Difference-Maker, der ja auch Bateman jetzt nicht so wirklich ist. Also nee, Bateman ist ein guter Komplementär-Receiver, aber er ist jetzt ja auch nicht der, wo du sagst, hier, das ist ein richtiger Top-Receiver.
Lass uns auf die NFC schauen. Da haben die Philadelphia Eagles gegen die LA Rams gespielt. Und die Eagles haben zwar ein paar Spieler verloren, fast ihren Quarterback verloren, verletzungsbedingt, aber die Rams geschlagen mit 28-22. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, was ich aus dem Spiel machen soll, ehrlicherweise. Weil, also wir haben ja darüber gesprochen, wie das Regular-Season-Spiel zwischen diesen beiden Teams abgelaufen ist. Saquon Barkley, Franchise-Rushing-Rekord gebrochen in dem Spiel mit 212 Yards. Und dann war die große Frage, wie kriegt man es dieses Mal aus Rams-Perspektive besser hin, Saquon Barkley zu stoppen? Und die Antwort war, gar nicht. 205 Rushing Yards. Und du hast irgendwann mir geschrieben, ey, diese Offensive Line plus Saquon Barkley ist einfach unfair. Und das fasst eigentlich das ganze Spiel zusammen. Weil ich würde schon behaupten, dass das einfach am Ende der Unterschied war. In dem Spiel, wo die Rams nicht locker gelassen hat, wo vor allem die Defense nicht locker gelassen hat, immer wieder ein paar Big Plays hatte, Jared Verse mit einem starken Spiel. Und am Ende brauchte es einfach nicht viel von Jalen Hurts, der, wie gesagt, dann auch offensichtlich angeschlagen war. Es brauchte nicht viel von ihm, weil sie diese Kombination aus der O-Line und Saquon Barkley hatten.
Ja, ich würde es deutlich negativer formulieren. Also Jalen Hurts für mich in diesen Playoffs wird extrem durchgetragen von dem besten Gesamtteam in der NFL, müssen wir auch einfach sagen. Also das ist die beste Offensive Line, das ist eine sehr gute Defensive Line, das ist die beste Secondary, das ist der beste Running Back, ist vielleicht das beste offensive Waffenarsenal insgesamt, wenn nicht das beste, dann sicher Top 3.
Von dem man gar nicht so viel gesehen hat in diesem Spiel.
Richtig. Aber klar, die öffnen natürlich auch Räume und letzte Woche haben wir es ja gegen die Packers gesehen, dass dann eben, du wirfst halt den Ball kurz zu deinem Tight End und der macht dann einen 30-Yard-Touchdown da draus.
Und Run-Blocking ist auch ein Thema, also wenn AJ Brown für dich vorblockt zum Beispiel.
Genau. Und Hurts ist halt der Passagier, der mitfährt. Also ich will da gar nicht so gehässig sein, aber das war für mich halt in dem Spiel, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, und das war für mich hier noch extremer. Erste Hälfte, was ja, also dieser richtige Schnee kam ja dann so spät im zweiten Viertel und dann in der zweiten Hälfte vor allem.
Der erste Schnee war mies, weil das war so ein Schneeregen.
Ja,
und
der war
für alle, die mal Football im Schneeregen gespielt haben. Das ist wirklich das Fieseste, weil es halt wirklich instant alles glitschig ist. Und gerade der Rasen unangenehm rutschig
ist. Hat man
auch
teilweise gesehen dann,
ja. Ja, es ist ganz, ganz fies. Also da ist fast noch ein schneebedeckter Rasen angenehmer als dann dieser kristallisierende Schneeregen. Ganz furchtbar.
Also Eagles hatten 171 Rushing Yards und 2 Touchdowns in der ersten Hälfte. Die Touchdowns waren natürlich auch der Großteil der Production. 62 Yards von Barkley, 44 von Hurts. Das war auch ein guter Run von ihm, fand ich. Er hat als Runner, fand ich, hat er auch wieder physisch gewirkt. Die Dynamik war da. 25 Net Passing Yards in der ersten Hälfte. Hurts war 9 von 12 für 66 Yards, 4 Sacks, bei denen er 41 Yards verloren hat. Und die Sacks waren halt ein Killer, die sich durchs ganze Spiel gezogen haben. Der erste bei Third Down, wo Hurts den Ball wieder ewig hält. Die Rams nehmen ihm den ersten Read weg. Brown von der linken Seite bei dem zweiten Crosser nach innen, der wäre da gewesen, wenn Hurts sich schneller löst mit den Augen von Devontae Smith. Da ist der Drive vorbei. Der Sack von Verse ein bisschen später war auch bei Third Down und bringt die Eagles aus der Field Goal Range. Da muss Hurts den Checkdown zu Gainwell oder den Ball wegwerfen. Eins von beidem. Der Sack so darf dann nicht passieren. Das hat ihnen die Gelegenheit auf 3 Punkte genommen. Der Sack kurz vor der Halbzeitpause bringt sie auch aus Field Goal Range. Bei dem mache ich Hurts keinen wirklichen Vorwurf, weil das war ein freier Rusher. Und Gainwell kommt dann in der Protection ganz spät noch rüber, sodass Hurts nicht mal in die Pocket reingehen kann. Aber es ging halt so weiter. Und ich will hier absolut die Rams loben. Du hast ja gerade ein bisschen auch schon gesagt, der Pass Rush hatte ein tolles Spiel gegen diese Offensive Line. Nächster Sack dann, spät im dritten Viertel. Da muss der Ball on time raus, wenn ihr es euch nochmal anguckt. Wenn er den on time sofort wirft, Devontae Smith, da ist ein Gegenspieler ein paar Yards off in Coverage, aber dann kann Smith vielleicht ein Play machen, zumindest ist es kein negatives Play. So, dann kriegst du halt wieder einen Sack, Passfenster geht zu und beim nächsten Drive kassieren sie den Safety, weil Hurts in der Endzone den Ball 100 Yards hält. Und wenn er da sich halt nicht bewegen kann oder den Raum nicht sieht, was auch immer, dann musst du ihn halt wegwerfen aus der eigenen Endzone irgendwie. Also, Und ja auch der Sack beim letzten Drive, der essentiell diesen Drive beendet quasi und den Rams eine Chance auf den Game-Winning Touchdown noch gibt. Ich meine, da hätte er, das war eine schwierige Situation, da hätte er Devontae Smith mit einem tiefen Crosser gehabt, kriegt sich gar nicht mehr richtig gedreht, weil der Pressure relativ schnell durchkommt. Also da mache ich ihm jetzt auch nicht den größten Vorwurf. Aber es war halt wieder das, super zögerlich in seinen Reads, langsam in seinen Reads. Und er war auch einige Male echt ungenau. Er hatte früh in der zweiten Hälfte riesiges Interception-Glück, als er Richtung AJ Brown in Double Coverage wirft, wo sie diesen Screen faken, Brown so faked, als wäre er ein Vorblocker, dann vertikal geht, aber zwei Rams-Verteidiger einfach drauf sitzen, den darf Hurts da auch nicht hinwerfen. Ja, ich meine, Hurts hatte einmal auch Pech mit dem Drop von AJ Brown, kurz vor der Halbzeit. Den fängt Brown normalerweise, da ist das Wetter wahrscheinlich auch irgendwie ein Faktor gewesen. Aber wenn die Eagles halt in klare Passing-Situationen kommen, und das war im ersten Spiel, also gegen die Packers so, und das war gestern, fand ich noch eklatanter, dann vertraue ich diesem Team nicht. Als Runner fand ich Hurts, wie gesagt, gut gestern. Aber das ist halt, die Gesamtumstände sind halt so gut, der Floor ist so hoch für dieses Team, dass es bisher eben gereicht hat in den Playoffs.
Weißt du, wie mich, wie dich meine Oma nennen würde?
Nein.
Meckerbüdel.
Ja.
Richtiger Meckerbüdel. Man hat das Gefühl, du sprichst über das Team, was verloren hat. Na, ich kann es auch inhaltlich verstehen. Ja. Gleichzeitig möchte ich eine Sache herausheben bei Jalen Hurts. Also ich stimme dir inhaltlich komplett zu, aber Jalen Hurts ist für mich, in meinen Augen, für eine Sache bekannt, beziehungsweise steht für eine Sache. Dem würden solche mentalen Aussetzer oder Unsicherheiten nicht passieren wie den Ravens. Weil ich finde, ja, auch wenn er nicht sportlich vielleicht nicht gut war, aber das ist jemand, der einfach findest in diesen Momenten
also
schon da ist.
Ich weiß nicht.
Gestern halt ein paar Aussetzer gehabt. Aber warte mal ab nächste Woche.
Ja, okay, also, aber das ist ja auch wieder ein Spiel, wo wir dann sagen werden, naja, das Talentlevel ist halt so viel höher in Summe bei den Eagles. Also ich finde gestern, er kassiert den Safety, er wirft eine Interception, die halt wirklich gefangen wird vom Verteidiger. Boah, ich weiß nicht. Ich habe sogar noch einen Backup-Punkt.
Vielleicht ist das gestrige Spiel ist wirklich nicht das beste Beispiel dafür. Aber ich wollte zumindest noch was Positives anmerken, beziehungsweise etwas, ich glaube, es gibt einen Grund, warum Jalen Hurts in diesen K.O.-Spielen fast nie verliert. Also wirklich sehr selten.
Ich glaube, der Grund ist halt, dass er bei den Philadelphia Eagles spielt. Aber gut, schauen wir weiter.
Und im College hat er das auch schon gemacht.
Das stimmt. Ja, ich glaube auch, dass der
auch
mental stark
ist.
Auf jeden Fall. Also das will ich ihm gar nicht absprechen.
So,
ich habe aber noch einen anderen Meckerpunkt, weil das ist auch der Übergang für mich zur Rams-Offense.
Ne, ich möchte auch noch kurz meckern, weil du hast ja gerade die Rams-Front und die loben wir hier seit einigen Wochen natürlich auch. Und du hast sie so schön gelobt im Pass-Rush. Ja, schön. Aber gegen den Run sind sie umgefallen wie die Fliegen.
Ja, das ist halt die Sorge. Das hatten wir ja. Ich weiß nur, dass wir vor dem Regular-Season-Spiel drüber gesprochen hatten und ja jetzt auch hier, dass ihnen da, glaube ich, auch einfach noch die Stabilität fehlt. Es ist eine junge Front. Es
Erfahrung,
ist jetzt nicht die schwerste Front. Ja, Erfahrung absolut. Ist, glaube ich, ein Punkt, ja.
Ja. So, jetzt darfst du meckern.
Ich will über Schnee meckern, weil wir haben mit diesen Diskussionen regelmäßig und du hast ja eben auch einen Teil schon gesagt. Also natürlich sieht Football im Schnee cool aus, aber wir müssen halt schon ehrlich zugeben, dass die Qualität des Spiels dann doch massiv darunter leidet. Und ja, ich weiß, beide Teams haben die gleichen Bedingungen dann. Ich will dir die Frage so stellen. Was denkst du, wie wäre dieses Spiel ausgegangen, wenn wir, sagen wir, kaltes Wetter, aber keinen Schnee, keinen Niederschlag gehabt hätten? Glaubst du, die Eagles hätten es dann auch gewonnen? Oder glaubst du, die Rams hätten es dann gewonnen?
Also, gemessen daran, dass ich in dem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, dass vor allem Kälte hier der entscheidende Faktor war und da halt auch ein Team die Fehler gemacht hat und das andere nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so einen großen Unterschied gemacht hat, weil letztendlich ist es ja die gleiche Story. Aber boah, sehr hypothetisch, weil
klar,
dann werden die Eagles trotzdem, läuft Saquon Barkley trotzdem für 200 Yards. Also das macht
absolut
keinen Unterschied.
Der,
für den ist es ja auch nicht einfach, den Grip dann in diesem aufgeweichten Boden, in dem rutschigen Boden zu bekommen. Weiß ich nicht, sehr hypothetisch. Ich stimme dir zu, dass die Qualität des Spiels, also ich finde es halt vor allem schwierig, diese Spiele, wo es in dem Spiel anfängt zu schneien. Mhm. Und gerade diese Transition-Phase, da merkt man schon, also alleine wie Cooper DeJean dieser Ball, ich glaube, Punt-Return war es oder Kick-Return, ist auch egal, wie der ihm rausgeht, verlutscht ist wieder aus den Händen. Da hat man es schon richtig gesehen, dass das wirklich die Spieler auch beeinträchtigt.
Und sowas ist halt nervig, finde ich, in den Playoffs.
Ja,
ich finde sowas einfach nervig in den Playoffs. Weil ich verstehe den Reiz davon und die Visuals natürlich auch.
Das ist für dich als Analyst nervig, weil du halt die Dinge nicht ganz so ganz so im Vakuum greifen kannst, wie es vielleicht in einem.
Das ist definitiv ein Faktor, ja.
Ja, das nervt dich vor allem. Aber ich kann es auch verstehen. Gleichzeitig gehört es halt einfach dazu und letztendlich müssen beide Teams sehen, wie sie bei den Bedingungen performen. Und ich meine, das Problem mit den Rams ist ja, dass diese Offense so unglaublich inkonstant in diesem Spiel war, beziehungsweise.
Ja,
die Ravens hier die Fehler, die haben die
richtig,
Fehler halt gemacht,
richtig.
Die
sagen,
Eagles
ja.
halt nicht gemacht haben.
Mhm.
Weil, also, gerade gegen Ende sind die dann plötzlich aufgewacht. Ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, so, warum nicht, wo kommt das denn jetzt her? Wo war das denn die restliche Zeit über diese Performance? Aber es ist halt wirklich, es waren einfach zu viele Fehler. Und die Eagles sind das Team, das bei Einsätzen im Schnee nicht diese Menge an Fehlern gemacht hat und die Rams haben dreimal den Ball gefummelt.
Ja, es sind halt, ja, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, weil da wollte ich gerade schon reingrätschen. Ich fand nämlich auch, es sind letztlich, sind die Parallelen zu dem Ravens-Spiel durchaus da, wo eben du sagst, wenn die Rams ein sauberes Spiel offensiv machen, dann gewinnen sie es wahrscheinlich.
Ja,
und du hast halt, also vor allem diese drei Plays, ich habe mir vier aufgeschrieben insgesamt. Das erste war eins nach dem Safety, kriegen sie den Ball, sind einen Punkt nur noch hinten, dann fummelt Kyron Williams den Ball weg.
Ja.
Beim nächsten Drive
so wie im Regular-Season-Spiel.
Ja, stimmt. Beim nächsten Drive sackt Nolan Smith, Matt Stafford, Ball ist wieder raus, Eagles kriegen wieder kurzes Feld, kicken das nächste Field Goal. Und dann, bei dem finalen Drive eben, wo die Rams ja immer noch die Chance hatten, ne, die kriegen den Ball mit 6 Punkten, Rückstand, gut 2 Minuten auf der Uhr. Also die hatten ja wirklich eine legitime Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Die machen auch eine tolle Conversion, Robinson bei 3. und 10, dann dieser Shot auf Puka, ein unfassbarer Wurf in den Umständen und ein toller Catch natürlich auch. Aber dann haben sie einen Protection-Bust. Und dann ist Jalen Carter frei durch bei Third Down, Interior Offensive Line, einfach mit einem Protection-Bock in dem Moment. Also halt auch einfach ein Fehler. Und das beendet letztlich diesen Drive. Und dann eben der Fumble in der Red Zone früher im Spiel, wo sie die Ballübergabe vermasseln. Stafford das nicht, die Ballübergabe nicht richtig hinkriegt, dann fummeln sie halt, dann hast du ein negatives Play bei Go-to-Go. Ein bisschen später noch ein Sack und dann müssen sie halt Field Goal kicken. Ja, also natürlich haben die Eagles das auch defensiv gut gemacht. Super enge Coverage gespielt von Anfang an.
Wollte ich gerade sagen. Guckt euch allein in den ersten Drive der Rams an.
Ja, genau.
Jedes Play ist ein Krampf. Jedes Play, weil es immer in enge Fenster gehen muss, weil einfach die Secondary den Rams-Receivern am Arsch klebt. Also kann ich nicht anders sagen.
Und Stafford hat ja aber viele davon echt noch gemacht. Also trifft viele dieser engen Dinger. Der Shot auf Puka über die Mitte beim Touchdown-Drive zum Start. Also das war nicht nur perfektes Timing, das war halt No-Look-Pass. Wirklich unglaublich. Robinson hatte dieses tolle Play bei dem Play-Action-Shot, wo Stafford den Ball eigentlich unterwirft und er dem Corner in der Luft den noch wegnimmt. Also die Eagles haben es ihnen unfassbar schwer gemacht, eben mit dem Pass-Rush, mit der Coverage. Einiges an Tackles for Loss oder Tackles für 0, 1 Yard Raumgewinn, wie auch immer, gegen den Run. Und ja, ich glaube schon, dass das Wetter die Rams halt empfindlicher getroffen hat, weil die einfach auch mehr übers Passing-Game kommen wollen und müssen. Aber eben, ich komme darauf zurück, das ist ein Spiel, das die Rams, glaube ich, offensiv hätten gewinnen können, wenn sie nicht die Fehler gemacht hätten. Und das ist natürlich bitter für ein Team, das klare Außenseiter hier war.
Mhm.
Aber das eine echte Chance hatte, inklusive natürlich mit dem letzten Drive.
Kam natürlich auch entgegen, dass Quinion Mitchell bei den Eagles im Laufe des Spiels raus musste.
Ja, früh schon. Das war die Szene, wo Stafford auch kurz sich da verletzt hat und behandelt werden musste. Das war der zweite Drive, erster Drive, also war ganz, ganz früh.
Ja, auf jeden Fall. Und das hat man schon gemerkt, dass es dann Downgrade gab. Quinion Mitchell ja mit einer sehr starken Saison und bis dahin auch mit einem guten Spiel. Aber jetzt die Rams. Ich finde die Rams, natürlich ist es ärgerlich, wenn du jetzt auf dieses Spiel schaust, gleichzeitig guckst auf die Saison und glaube ich, kannst recht zufrieden sein. Und die Eagles stehen jetzt im Conference Championship Game. Und da werden sie auch wieder Favorit sein gegen den Division Konkurrenten. Aber lass uns vorher noch auf die Samstagsspiele schauen und auf jenen Division Konkurrenten, weil das war ein Spiel. Eieiei. Die Detroit Lions gegen die Washington Commanders. Die Überraschung der Runde. Die Commanders gewinnen mit 45-31. Ein irres Spiel. Das war ganz lustig, weil ich habe die 40-Minuten-Version am Morgen geschaut. Meine Freundin war auch mit im Raum, hat so halb zugeschaut und fragt mich irgendwann, das sind aber Highlights, oder? Nee, das ist jedes Play. Sie so, wie, da fallen ja die ganze Zeit Punkte. Das war in diesem absurden Stretch, wo wirklich alle fünf Plays,
zweites oder Viertel,
weniger, alle zwei Plays irgendwie gescored wurde und Big Play war. Und sie wirklich, Highlights, oder? Das beschreibt eigentlich dieses Spiel ganz gut. Und ich bin dann natürlich zwiegespalten raus, weil auf der einen Seite scheidet hier eins meiner beiden Super Bowl Teams aus, mit den Lions, die ich vor der Saison in den Super Bowl getippt habe. Gleichzeitig, was überwiegt mehr? Was würdest du sagen? Worauf sollte ich jetzt mehr rumreiten? Meinem Jaden Daniels Take oder dem Lions Super Bowl Take? Schon Jaden Daniels.
Ja, also Jaden Daniels wird dann die Story vor allem auch diese Woche sein, aber die Story dieses Spiels ist für mich schon die Niederlage aus Lions Sicht, weil
nein, nicht wieder mit Meckern anfangen. Jetzt machen wir hier mal erstmal das Lob, was die Commanders angeht. Jaden Daniels, irre Saison, generell die Washington-Saison.
Ja,
also da werden
natürlich.
Da werden wir in ein paar Monaten drauf gucken und sagen, was zur Hölle ist denn hier passiert? Die stehen im Conference Championship Game mit einem Rookie-Quarterback, mit einem komplett neuen Coaching-Staff, mit einem zusammengewürfelten Team. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben. Naja, die holen sich halt irgendwie die aussortierten Spieler von den Cowboys und von
ja,
ein paar anderen
auch.
Teams.
Also die Spieler aus der zweiten Reihe, dritten Reihe Cowboys und halt so diese Veterans, Zach Ertz und Austin Eckler und Bobby Wagner.
Die haben die Chance, ins Super Bowl zu kommen. Ja. Die müssen nur noch ein Spiel gewinnen und stehen im Super Bowl. Das ist wirklich, absurd. Und letztendlich waren es ja auch zumindest offensiv die Faktoren, über die wir gesprochen haben. Ein starker Terry McLaurin, die Jaden Daniels Runs, auch designte Runs, haben wir auch angesprochen, weil die Hälfte der Yards, der Rushing Yards von Jaden Daniels, kam aus designten Runs. Lange Drives kreieren, die hatten in der zweiten Halbzeit, als sie dann in Führung lagen, genau so einen Drive wie quasi letzte Woche schon. Ja. Über 8 Minuten haben sie da von der Uhr genommen, zum 38-28 war das. Richtig starker Auftritt. Und was überraschend war, die Protection, wie die gehalten hat. Also teilweise hatte ich das Gefühl, Jaden Daniels hätte sich noch mehr Zeit lassen können, bevor er den Ball wirft. Hat ihn dann überhastet geworfen, weil er, glaube ich, selber nicht damit gerechnet hat, so viel Zeit zu bekommen. Aber insgesamt eine starke, starke Performance von Jaden Daniels und der Commanders Offense.
Es war exakt der Gameplan, den ich sehen wollte von Washington. Und es war der Gameplan quasi wie auch schon gegen Tampa Bay. Und hier waren sie natürlich noch größerer Underdog in dem Spiel. Aber eben diese Idee, dass Possessions wichtiger sind als Field Position. Weil je weniger Drives sie den Lions geben, desto höher ist ihre Chance, das Spiel zu gewinnen. Und da sind sie dabei geblieben. Und ich rechne das Dan Quinn sehr, sehr hoch an, dass sie dabei geblieben sind, weil ja diese erste versuchte Fourth-Down-Conversion schon so ein bisschen ein Unfall war. Also dieser Sneak mit Mariota, den er, ich denke, zurückpitchen wollte.
Ja. Ich glaube, Robinson ist es, der ihm da im Weg steht und deswegen quasi den Pitch verhindert.
Also das war so ein Ding, das sah bestimmt im Training gut aus. Aber da ziehe ich vor Dan Quinn echt den Hut, dass er einen klaren Plan hatte, diese Underdog-Rolle annimmt, weiß, dass seine Defense, er ist der Defense-Coach, aber dass seine Defense hier wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Stops hinkriegen wird, dass sie eben dabei bleiben. Und was es eben, sich selbst einzugestehen, was es Game-Management-technisch braucht und dann eben daran festhalten, auch wenn es früh schief geht. Das habe ich ihm extrem hoch angerechnet. Daniels war halt so gut wieder gegen den Blitz auch. Also wie schnell der als Passer spielt, wie schnell der Entscheidungen trifft, richtige Entscheidungen trifft und den Ball dann mit diesem schnellen Release rausfeuert. Das ist so ein Floor-Raiser für diese Offense. Und es gibt ihnen halt auch Spielraum, weil Daniels eben als Runner und als Quick-Passer der Offense diesen Floor gibt und dieser Playmaker natürlich ist, der dir Plays retten kann, wenn die dann mal nicht funktionieren. Die erste Conversion, die sie dann kriegen zu Ertz kurz vor der Endzone, das war ja so ein Strike, einfach ultraschnell rausgefeuert. Beim Rushing-Touchdown von Robinson kurz danach sieht man diese Anziehungskraft, die Daniels hat, weil also mindestens einer, ich würde sagen fast zwei Edge-Verteidiger abstoppen oder langsamer nach vorne gehen, weil die natürlich gucken, behält Daniels den Ball, will der nach außen laufen.
Ja.
Und dann klar, diese vertikalen Bälle, dieser Moonball, den er ja wirklich auch hat, der Shot auf D'Ami Brown, ja, kurz vor der Two-Minute-Warning in der ersten Hälfte war so einer. Dann hast du McLaurin, der diesen langen Screen zum Touchdown läuft. Eckler sah dynamisch aus nach dem Catch. Sie kriegen dann halt auch Big Plays auf verschiedenen Wegen. Und sie haben nicht aufgehört zu scoren gegen diese Lions-Defense. Daniels gegen den Blitz war 12 von 15 für 200 Yards und einen Touchdown. Plus zwei Scrambles. Kein Sack für Detroit im ganzen Spiel. Daniels wurde 17 Mal geblitzt und hat daraus 10 First Downs gemacht. Der Typ ist ein Rookie und ist einfach jetzt schon einer der größten Cheatcoaches in der NFL. Und das ist so unfassbar beeindruckend, wie ruhig der unter Druck spielt, wie viele Antworten die halt offensiv haben. Ja, also ich habe mir bei Daniels, ich weiß nicht, wie viele du hattest, ob du es dir aufgeschrieben hast, ich habe mir drei vermerkt, die er in der Red Zone, wo er auf Target war. Ansonsten ein extrem sauberes Spiel eben, wie als deutlicher Underdog auswärts gegen den Nummer 1 Seed. Ja, also klar, die Lions, wir müssen auch da fairerweise sagen, wir haben viel drüber gesprochen, wie angeschlagen diese Defense war. Die haben dann noch drei Defensive Backs in dem Spiel verloren.
Das ist an irgendeinem Punkt,
ja, kannst du halt nicht mehr viel da. Also da muss man einfach sagen, ist dann das Defizit, das Talentdefizit auf der Seite des Balls zu groß. Aber was Washington da gemacht hat, echt, also Daniels, Kingsbury auch, das hätte ich niemals erwartet vor der Saison.
Ja, Respekt auf jeden Fall. Und jetzt können wir auf die Lions schauen, weil es ist schon die Storyline der Division Around, sich selber schlagen, weil man zu viele Fehler macht.
Ja.
Die Lions Offense, auch die waren down for down nicht schlecht. Und also eigentlich sah das oft nach der Lions Offense aus, die wir kennen. Aber Jared Goff und generell die ganze Offense haben nämlich genau das gemacht. Zu viele Fehler. Es war wirklich so ein bisschen eine Vintage Jared Goff, den wir häufig gesehen haben schon in seiner Karriere mit verheerenden Interceptions. Dazu noch eine Jameson Williams Interception bei einem Trickplay, wo ich mich frage, wie zum Teufel kannst du den Ball überhaupt werfen? Yeah. Und dann halt so Kleinigkeiten, ne? Wie halt zu viele Spieler auf dem Feld beim vierten Versuch und sowas, womit du dich dann einfach killst insgesamt. Aber gerade die Offense, wenn du gleichzeitig mit deiner eigenen Defense aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig den Zugriff bekommst, dann killt dich das halt, egal wie gut deine Offense eigentlich ist.
Ja, das war das Spiel. Die Defense war so schlecht, dass Detroit eben nur in einem Shootout hätte gewinnen können. Und wenn es so einen Shootout gibt, wenn deine eigene Defense so mies spielt, dann ist halt diese Favoritenlage auch relativ schnell egal. Weil wenn gefühlt jeder Drive Scores irgendwie bringt, dann brauchst du selbst auch ein relativ fehlerfreies Spiel von der Offense. Und das hat halt maßgeblich Jared Goff verhindert. Also wir können da über viele Sachen reden. Ich fand, Washington hat es aggressiv versucht zu spielen gegen den Run, wie ja auch gegen Tampa Bay. Die Edges sehr, sehr physisch gespielt. Sie haben auch öfter mal früh im Spiel ein paar Spieler ins Backfield gekriegt. Aber Lions haben den Ball ja trotzdem gut bewegt am Boden. Der erste Drive super smooth. Beim zweiten hatte Gibbs diesen langen Run nach links, wo er super den Traffic in der Mitte navigiert, dann nach links rausgeht. Sie haben den Rhythmus im Run-Game ein bisschen verloren, aber ich habe, weil es war ja ein großes Narrativ jetzt dann im Nachgang von dem Spiel, so, ja, Playcalling, ja, sie hätten viel mehr beim Run bleiben müssen. Und ich fand, es gab so, ja, du kannst mir so zwei, drei Plays geben, wo ich im Nachhinein sage, ja, da wäre der Run besser gewesen. Der Fumble früh im Spiel war wahrscheinlich so eine Situation und das war letztlich eine wichtige Situation. Aber es darauf zu schieben, halte ich für falsch, weil es waren die Fehler im Passing-Game, die, was die Offense angeht, die Lions hier versenkt haben. Und das war, bevor sie jetzt gameplanmäßig irgendwie total vom Run weggegangen wären. Also wir können ja nicht sagen, weil Jared Goff mal ein paar Bälle unfallfrei anbringen soll, naja, dann hätten sie halt beim Run bleiben sollen. Also das ist ja keine Diskussion, die irgendwie Sinn ergibt.
Vor allem holst du damit diesen Rückstand nicht auf, ne? Also dafür haben die
genau,
die
das war dann später im Spiel. Aber ich meine jetzt auch wirklich klar früh im Spiel, wenn der Maßstab ist, naja, Jared Goff macht halt bei drei Würfen einen gravierenden Fehler, dann haben wir halt ein anderes Thema als Playcalling. Der Pick 6, also, das ist zum einen, es ist ein Overthrow von Goff natürlich, aber er hat Laporte auch underneath komplett offen. Also es ist eine schlechte Entscheidung, noch schlechterer Wurf. Das war ein kritischer Moment im Spiel, in dem es dann anfing, auch ein bisschen ihnen das Spiel zu entgleiten. Sie haben dann, kriegen ja dann kurz danach diesen langen Jameson Williams Reverse Touchdown Run. Also sie kommen dann schnell ja wieder ran, aber sie kriegen nie wieder Kontrolle über das Spiel. Und als sie dann vor der Halbzeit hätten scoren können, nochmal verkürzen können, wirft Goff diesen Pick in die Endzone. Die jetzt auch nicht die beste Route von Jameson Williams war, keine sonderlich scharfe Route, aber den darf Goff halt nicht werfen, weil Sanders still sitzt da die ganze Zeit drauf. Und dann kamen sie eben in diese Phase, wo sie 10 Punkte hinten liegen zur Halbzeit und dem hinterherrennen. Und das ist nicht das, wie dieses Lions-Team funktioniert. Ich habe die Stat für den Goff gesehen. Der steht jetzt 1 und 24 All-Time, wenn sein Team zur Halbzeit mit mindestens 10 Punkten hinten liegt. Weißt du noch, welches der eine Sieg war? Ist nicht lange her.
War das schon bei den Lions?
Wir haben drüber gesprochen.
Gegen wen haben die letztes Jahr noch mal gespielt? Hilf mir.
Houston, dieses Jahr in der Regular Season. Das Texans-Spiel.
Ach, in der ich habe gerade nur an Postseason gedacht. Aber nee, du Regular Season ja auch. Ja.
Das war ja das 5-Interception-Spiel von Goff. Und das war das eine, was sie hinten raus gewonnen haben. Ich meine, wir wussten, dass die Defense Detroit in den Playoffs zum Verhängnis werden kann. Weil das ja auch im Umkehrschluss heißt, dass sie offensiv nicht viel Spielraum für Fehler haben. Und das waren in meinen Augen einfach Aussetzer von Goff in erster Linie, individuelle Aussetzer von Goff in dem Spiel, die sie in die Situation gebracht haben, dass sie eben aufholen müssen. Und dann ist es halt schwer für Goff. Und in der zweiten Hälfte hatte Detroit ja auch nur 4 Drives letztlich. Also ja, dieser Jameson Williams Pass, da verstehe ich Leute, die sagen, warum macht Ben Johnson hier jetzt so ein Ding? Auf also, der anderen Seite, wenn es klappt und sie dann zurückstürmen.
Probieren, okay, aber genau, er darf den Ball halt nicht mehr werfen. Das Play ist tot. Wirf halt den Ball nicht, lauf selber. Du bist einer der schnellsten Spieler der NFL. Richtig. Lauf halt selber oder wirf ihn weg oder mach sonst was. Aber wirf den da nicht so Hail Mary-like einfach irgendwie in Double Coverage.
Genau, also deswegen, ja, ich habe auch da viel Kritik für den Play-Call gesehen. Sehe ich auch so. Die darf wohl nicht werfen. Und wenn er halt klappt und sie dann zurückkommen, dann sagen ja alle, ja, das war die Initialzündung. So. Aber halt, wie gesagt, nur 4 Drives, weil Washington wieder dann lange Ballbesitzphasen hatte. Die hatten ja 2 Touchdown-Drives, die zusammengenommen haben 13 Minuten von der Uhr genommen in der zweiten Hälfte. Ja. Kritischer Teil des Gameplans der Commanders und dann eben der Pick von Goff beim letzten Drive, wo sie ja zumindest eine kleine Chance noch gehabt hätten, wenn sie einen Touchdown scoren, Onside-Kick machen. Und das war dann nochmal so einer, wo Goff den Verteidiger über die Mitte nicht sieht. Also, wir haben viel über das Sam Darnold-Meltdown-Spiel gesprochen.
Mhm.
Goff ist für sowas auch gut. Und jetzt kam es halt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt in einem Spiel, in dem sie nicht diesen Spielraum für Fehler hatten.
Unfassbar bitter für die Lions nach der Saison Nummer 1-Seed der NFC. Dieses wichtige Spiel gegen die Vikings gewonnen. Du hast eine Woche Pause, du kannst fitter werden, du kannst dich erholen. Du bist Riesenfavorit gegen eine Sensationsmannschaft mit Sensationsrookie. Ja. Das musst du nach Hause bringen. Das ist so unfassbar bitter.
Ich hab in meiner Kicker-Kolumne auch geschrieben für dieses Spiel. Das tut mehr weh als das Championship-Game letztes Jahr. Weil du Championship-Game letztes Jahr war so eine Saison, wo sie diesen Run hinlegen und dann in den Playoffs-Spiele gewinnen. Und dann waren sie ja der Außenseiter gegen ein talentierteres Niners-Team.
Ja.
Und ich komme da so sehr zurück auf das, was Dan Campbell nach diesem Spiel gesagt hat letztes Jahr. Er hat ja dann sich vor die Presse gestellt und gesagt, er hat zum Team gerade geredet und hat dem Team gesagt, ey, vielleicht kommen wir nie wieder hierher. Das glaubt er nicht, aber das ist so tough, dahin zurückzukommen. Und das Spiel gegen Washington, dieses Ausscheiden jetzt hier, war für mich quasi die Bestätigung von diesem Satz, weil in den Playoffs muss so viel klappen. Du musst Injury Luck haben, was sie dieses Jahr gar nicht hatten. Du darfst eben in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Spielen nicht diese Fehler machen, was sie hatten in dem Spiel. Und dann reicht's halt schon, selbst in so einem Spiel, dann ist es genug, um als deutlicher Favorit sogar zu verlieren. Da reden wir ja noch gar nicht drüber. Ja, weiß nicht, wenn sie das Championship-Game gegen die Eagles, dann wäre es wahrscheinlich eine relativ enge Line gewesen zwischen diesen beiden Teams. Und dann kannst du das natürlich auch verlieren. Enge Spiele in den Playoffs kannst du auch immer verlieren. Aber dieser Satz war mir während und dann nach dem Spiel total im Ohr von Dan Campbell, weil es die Bestätigung für mich von dieser Aussage war.
Lions sind raus, Washington spielt gegen die Eagles um den Einzug in den Super Bowl. Und auf der anderen Seite, der Nummer 1 der AFC hat seinen Job erledigt. Ich glaube, nicht mehr, nicht weniger. Die Chiefs schlagen die Houston Texans mit 23-14. Elefant im Raum direkt ansprechen?
Ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Lass uns das gleich aus dem Weg räumen. Wir führen eigentlich, normalerweise, ihr kennt das von uns, keine wirklichen Ref-Diskussionen. Ich finde das als Narrativ, als Analyse in der Regel faul, ehrlicherweise. Ich finde es vor allem langweilig. Ich finde, es ist fast nie der entscheidende Grund dafür,
dass ein Team verliert.
Und es ist auch nicht der entscheidende Grund dafür, dass Houston dieses Spiel verloren hat.
Und genau, es ist aber ein Teil davon. Und ich kann auch verstehen, wenn man sich da als Texans-Fan irgendwie betrogen fühlt oder keine Ahnung was.
Ja.
Da waren ein paar richtig schlechte Calls dabei. Gar keine Frage. Und das war, also man kann es ja ganz einfach zusammenfassen, wenn wir hier die Performance der Schiedsrichter beurteilen, dann war das Murks, dann war das nicht gut. Das war keine gute Performance. Aber die Texans haben halt nicht deshalb verloren. Und es ist fast nie der Fall, dass die Performance von Schiedsrichtern wirklich das Spiel entscheidet, außer es ist vielleicht wirklich im letzten Play ein falscher Call, das haben wir auch schon häufiger erlebt, und dann ist es wirklich ein Thema. Die Texans hätten hier, weil die Chiefs jetzt auch nicht überzeugend waren, das Spiel auch ja in eigener Kraft oder durch eigene Kraft gewinnen können.
Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Und ich halte auch eben nichts dann von diesen ganzen Chiefs Verschwörungstheorien. Gibt genug Statistiken, dass Kansas City da jetzt Big Picture betrachtet keinen Ref-Vorteil oder irgendwie sowas hat. Also, worüber reden wir hier?
Das ist es war bei Tom Brady und den Patriots war es genau das Gleiche.
Ja.
Es gibt eine Sache, die mir auch, also, es gab ja mehrere Szenen, es gab vor allem aber die Hits gegen Patrick Mahomes und bei dem ersten sage ich, absolute Fehlentscheidung, das war kein Roughing the Passer, das war absolut in Ordnung, das war ein cleaner Hit. Bei dem zweiten Ding, wo Mahomes slidet und dann noch zwei Verteidiger in seine Richtung springen, da habe ich die Aufregung nicht verstanden. Genau diesen Call haben wir zigmal diese Saison gesehen, bei sämtlichen Quarterbacks, weil er wird am Kopf getroffen, während er zu Boden geht und mit den Füßen voran. Deswegen, da habe ich die Aufregung nicht so ganz verstanden, aber es gab dann auch noch ein offensichtliches Hip-Drop-Tackle, was nicht gecallt wurde und ein paar Kleinigkeiten.
Was halt aber auch, also auch das auch ist das sowas, wo ich sage,
jede Woche.
Wir hatten vielleicht, hatten wir 5 Hip-Drop-Tackle-Calls in dieser Saison?
Keine Ahnung, aber jede Woche sehe ich eine Szene, wo kein Call kommt.
Das und ist ja nicht Chiefs-spezifisch, sondern das haben wir das ganze Jahr gesehen, dass das einfach nicht gepfiffen wurde.
Eine Sache hat mich aber trotzdem aufgeregt.
Okay.
Und zwar die Schwalbe von Patrick Mahomes.
Ja, das stimmt, ja.
Oh mein Gott, war ich sauer. Weil ich dachte, du musst doch das Fingerspitzengefühl haben, dass die Ref-Calls gerade, also dass du nicht benachteiligt wirst, gerade du als Patrick Mahomes. Du hast es sowas von mal gar nicht nötig, wirklich eine klassische Schwalbe anzubieten. Das war das war wirklich so eklig. Das hat mich richtig sauer gemacht kurz.
Ja, verstehe ich. Das fand ich auch, vor allem, weil ich glaube, das ist direkt das nächste Play, dieser absurde Touchdown, den er halt wirft. Und dann denkst du dir halt so, das ist doch gar nicht nötig, Mann. Ich bin voll bei dir. Es waren einige fragwürdige Flaggen in dem Spiel. Es war mehrere Flaggen zugunsten der Chiefs, wo ich sagen würde, das sind Flaggen, die kannst du werfen, musst du aber nicht. Und sie sind halt geflogen und sie sind halt zugunsten der Chiefs geflogen. Bei dem Roughing the Passer bin ich bei dir. Ich habe viele Wiederholungen gesehen. Ich fand auch nicht, dass es eins war. Gleichzeitig ist das halt einfach eine Tatsachenentscheidung. Und da musst du guck auf den Blickwinkel der Refs, wie die den Blickwinkel, wie er diese Szene sieht. Und wenn ihr euch das nochmal anguckt in der Wiederholung, dann seht ihr halt, wie der Kopf von Mahomes so nach hinten snappt. Ja. Und dann denkt der Ref halt, das ist halt ein Hit gegen den Kopf. Und wenn da vielleicht sogar ein bisschen Mini-Kontakt da war, ich glaube, es war vor allem halt gegen den Brust-Schulter-Bereich. Das ist eine Tatsachenentscheidung, die du halt dann auch nicht reviewen kannst. Ja, okay, also ne, ich verstehe da die Aufregung, aber und ich sehe auch den Punkt, dass Houston definitiv kein Glück mit den Refs hatte in dem Spiel.
Ja.
Aber Houston hat dann auch viel zu viele Fehler gemacht, um ein Playoff-Spiel in Kansas City zu gewinnen. Also, die hatten allein im Special Teams mehrere Fehler gemacht. Die hatten wieder die gleichen Probleme, was Protection angeht. Es sind so viele Punkte, die Houston, wenn Houston jetzt ein cleanes Spiel abgeliefert hätte und am Ende verlieren sie mit, weiß ich nicht, mit 2 Punkten, mit 3 Punkten und wir haben dann diese ganzen Calls. Dann sage ich schon noch mehr, okay, ich sehe es. Aber so war es ja nicht.
Naja, es gucken natürlich Texans-Fans da schon drauf. Du siehst, dass du mehr Yards gemacht hast als die Chiefs, deutlich mehr Yards, über 100 mehr. Du hast keine Turnover, du hast mehr First Downs, du hast länger den Ball. Und gewinnst trotzdem dieses Spiel nicht, dann liegt es natürlich nahe zu sagen, ja, die Ref-Entscheidungen, die waren das große Problem. Aber wie du schon gesagt hast, es waren doch die gleichen Probleme, die Texans das ganze Jahr über hatten. Du hast die Protection angesprochen, das Playcalling fand ich teilweise seltsam. Das Game-Management war teilweise verheerend. Nico Collins als der X-Faktor wurde abgemeldet. Generell können wir auch noch gleich kurz drauf schauen, die Defense-Performance beziehungsweise was Steve Spagnuolo da gemacht hat, war wieder stark in meinen Augen. Und dann halt Stroud, CJ Stroud, auch hier individuelle Fehler, Pocket Management, die gleichen Themen, über die wir jede Woche gesprochen haben.
Und ich finde, man kann sogar sagen, dass Houston den Ball in Summe besser bewegt hat, als ich das erwartet hatte. Es waren halt zu viele Probleme bei Third Down, zu viele negative Plays, zu viele Sacks, zu viele vermeidbare Sacks und eben die Special Teams Fehler. Was umso bitterer war, weil ich auch offensiv mit Houston phasenweise den Eindruck hatte, da ist mehr drin. Also, sie kommen ja aus der Halbzeit, machen diesen 10 Minuten was war das, 10 Minuten 24, glaube ich, Drive. Das war ja natürlich das Highlight sozusagen offensiv, aber da dachte ich schon so, okay, vielleicht geht hier was. Und sie waren wie so oft dieses Jahr sehr, sehr eindimensional in ihrer offensiven Grundstruktur. Also fast jedes First Down ist ein Run. Du kannst dich ja wirklich komplett drauf einstellen. Und sie waren viel wieder in Third Downs dann. Aber sie sind den Ball effizienter gelaufen, als ich das erwartet hatte. Jetzt nicht, also auf keinen Fall irgendwie dominant, auch nicht explosiv, aber sie haben den Ball besser am Boden bewegt und Drives damit verlängert, als ich das erwartet hatte. Stroud, fand ich, das war so ein bisschen wie Houston früh in der Saison, wo sie den Ball auch effizienter ein bisschen gelaufen sind und Stroud eben Plays bei Third Down gemacht hat. War hier auch wieder so, hat ein paar toughe Scrambles auch, ein paar toughe Plays in der Pocket. Er hat den zu Matchy über die Mitte, einmal Collins über die Mitte, Dalton Schultz. Also er hat auch schon auch Plays gemacht. Und da dachte ich dann so, vielleicht, ne, offensiv geht dann doch irgendwie was in dem Spiel. Aber es waren eben auch die Probleme, die wir erwartet hatten. Protection vor allem. Chiefs haben das auch sehr, sehr gut ausnutzen können. Sie hatten diesen einen Sack bei Third Down, wo sie Chris Jones auf Edge gegen Blake Fisher, den Rookie-Tackle.
Das haben sie mehrfach sehr erfolgreich gemacht.
Genau, also solche Mismatches eben immer wieder ausgenutzt. Und auch hier wieder ähnliches Thema wie Philly defensiv. Super enge Coverage. Also das waren so viele Würfe auch in kleine Fenster. Und dann hat aber Stroud halt auch den Ball ewig gehalten. Und hatte mehrere Plays, wo du denkst, da muss das Gefühl für Pressure besser sein. Da muss vor dem Snap die Idee besser sein, wo der Pressure herkommen könnte. Er hatte zweimal auch Interception-Glück. Einmal McDuffie ganz früh im Spiel und einmal spät tief in der eigenen Hälfte, wo er in Double Coverage wirft. Das Fourth Down, das sie ausgespielt haben, spät im Spiel, 4. und 10, wo die Chiefs sie stoppen, das hat extrem überhastet gewirkt. Und ich verstehe, dass du deine Timeouts in der zweiten Hälfte da irgendwie sparen willst. Aber in dem Moment hätte ich dann doch eher die Timeout genommen und gesagt, okay, sammeln einmal, lass uns einen richtigen Playcall reinkriegen, was wollen wir machen? Hat super überhastet gewirkt. Und halt, wie gesagt, die Fehler im Special Teams. Der lange Return gleich zum Start. Nee. Also es fing ja direkt an, wo sie den 60-Yard-Return zulassen, der direkt 3 Punkte für die Chiefs ermöglicht. Sie verschießen einen Field Goal, kriegen einen Field Goal geblockt. Sie verschießen einen Extrapunkt. Und das ist einfach zu viel. Also bei all der Ref-Kritik, die ich in dem Spiel, wie gesagt, nachvollziehen kann. Vor allem halt von jedem natürlich, der es nicht mit den Chiefs hält oder sogar Texans-Fan ist.
Ja.
Das sind halt, ja, letztlich die Story dieses Spiels ist für mich das, was Houston an Fehlern gemacht hat in Summe. Und das war zu viel, um in Kansas City ein Playoff-Spiel zu gewinnen.
Und da sind wir ja noch gar nicht bei der Defense-Problematik. Also, es klingt zwar immer wie eine Floskel, wenn wir darüber sprechen, ja, lass uns mal abwarten, wie dann Travis Kelce in den Playoffs aussieht, wie die Chiefs in den Playoffs aussehen.
Ja,
aber Travis Kelce war halt einfach verdammt gut. Das zum einen, 117 Yards, after the catch auch richtig dynamisch gewirkt.
Mhm.
Aber die Texans müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, bei dem ja durchaus limitierten und dezimierten Waffenarsenal der Chiefs, wie kannst du Travis Kelce of all people so oft so frei in der Mitte des Feldes lassen? Das ist ja auch ein Thema, über das man sprechen muss und eine Kritik, die sich die Texans gefallen lassen müssen. Wie kann es sein, dass wirklich der X-Faktor der Chiefs ja so Mutterseelen alleine ganz oft auch auftauchen kann?
Ja, es war halt oft auch, du siehst Al-Jair in Coverage, der da sehr schlecht aussah. Der hat sie überall
gebissen, nur nicht bei Travis Kelce, ja?
Ja, also ich fand's auffällig, wie wenig Kansas City überhaupt versucht hat, die Receiver einzubinden. Also Worthy, klar, der hatte seine Plays, haben wir auch vor dem Spiel gesagt hier, der wird ein paar Screens, ein paar Checkdowns kriegen, der hatte diesen einen tollen Catch vertikal an der Sideline. Aber ansonsten war es ja eigentlich nur Travis Kelce. Also sie haben ja also Hopkins hatte, glaube ich, hatte, weiß nicht, 2 Targets oder so. Sie haben es ja gar nicht groß versucht, Marquise Brown da über die anderen Receiver großartig zu gehen, weil sie es nicht mussten. Also du hast ja gerade schon gesagt, viele, viele Räume in der Mitte des Feldes. Alshon hier, der mehrfach geschlagen wird in Coverage. Der Touchdown-Drive nach dem verschossenen Field-Goal der Texans, also mit kurzem Feld, da hatte Kelce diesen 49-Yard-Catch-and-Run, längster für ihn dieses Jahr, also diese Saison. Der Touchdown-Drive nach der Pause, auch wieder Kelce, mehrfach mit wichtigen Plays, unter anderem bei Third-Down-Conversion. Natürlich der Touchdown selbst nach der Schwalbe von Mahomes, aber dann der spektakulärste Wurf von ihm, quasi quer in der Luft liegend, wie er den noch platziert ist halt. Also nicht nur, dass er den Ball wegkriegt, sondern wie er den noch platziert. Kelce jetzt 9 Spiele mit 100 plus Receiving Yards in den Playoffs, neuer All-Time-NFL-Rekord. Und fast jeder Catch von Kelce war wichtig, weil Houston halt schon lange defensiv, also sehr die Kritik vielleicht dahinter gerechtfertigt ist, aber vorne an der Line of Scrimmage haben sie ja schon lange wirklich dieses Spiel eng gehalten, haben Mahomes gut unter Druck gesetzt. Die Chiefs haben sich entschieden, wir hatten ja die, du hattest ja sogar den X-Faktor daran ein bisschen geknüpft, sie haben sich entschieden, Tooney auf Left Tackle zu lassen. Der hat einige Male verloren, hatte echt Probleme.
Ja. Ich und die rechte gespannt, Seite auch über, also die rechte, ja, die rechte Seite war dann auch fast noch mehr das Problem. Ich dachte eher die linke, aber über rechts gab es dann auch mit Taylor ein paar Probleme, die ich jetzt so nicht hab kommen sehen, also nicht in dem Ausmaß
zumindest. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sie es gegen Buffalo dann spielen wollen, also gerade mit der Left-Tackle-Besetzung, ob sie dann da doch Humphreys wieder reinbringen. Der wäre ja fit gewesen, sie haben sich für Tooney entschieden. Und Houston hat das auch variabel in Coverage gespielt. Also einige dieser Plays, wo Mahomes dann eben keinen Receiver findet oder scrambled oder gesackt wird auch, waren halt Plays, wo Houston in Coverage dann nochmal umgestellt hat. Und sie haben, wenn meistens eben nach dem Catch auch gut getackelt. Sie haben Druck auch über die Mitte gemacht. Kansas City hat nichts am Boden groß gemacht. Sie haben es auch über weite Teile gar nicht versucht. Wahrscheinlich, weil sie sich gedacht haben, dass wir da eh nicht den Ball gut laufen können. Ja, also die Kritik, gerade eben mit dem Kelce-Faktor, finde ich, ist absolut gerechtfertigt. Und da hätten die Texans sich mehr anpassen müssen. Auch wenn dann auch im Laufe des Spiels, wenn sie dann merken, okay, das ist ein Problem. Sie haben es ja defensiv trotzdem lange eng gehalten. Die Front hat das gemacht, was wir uns erwartet hatten. Ja, reicht halt aber nicht am Ende, wenn du selbst dann diese eine große Schwachstelle defensiv hast, die sich durchs ganze Spiel zieht und du dann offensiv und im Special Team die Fehler machst.
Ja, ich muss bei ein, zwei Sachen noch mal kurz einhaken, beziehungsweise mich selber auch berichtigen. Also ich habe vorhin gesagt, Nico Collins kein Faktor. Der war natürlich hin und wieder ein Faktor, aber über weite Strecken des Spiels, ich glaube, gerade zu Beginn.
Nicht so dominant hat, wie wir das.
Genau, wurde auch viel gedoppelt und kam nicht so richtig zum Zuge. Zweitens, wir sprechen hier von einer Schwalbe. Ich glaube, die hat ja nicht mal, also die war ja nicht erfolgreich, die Schwalbe, ne?
Nee, es hat keine. Also genau. Es hat keine Flagge.
In also deswegen ist es einfach nur ein moralisches Thema.
Genau, also du kannst ja auch in der NFL für eine Schwalbe eine Flagge bekommen. Ne? Ja, das ist auch nicht passiert. Ja, du also so extrem
fand ich es dann auch wieder nicht. Für eine Schwalbe Flagge richtig, oder eine Strafe bekommen. Nicht so exklusiv, aber hätte man durchaus mal drüber nachdenken können. Es war einfach nur ein extremes Fallen, sagen wir mal so.
Ja, aber und eben auch dieses Abbremsen noch mal kurz. Also er wollte diesen Schubser wollte er schon haben.
So. Absolut.
Ja.
Und eine dritte Sache, ach so, genau, und dann natürlich der Umgang der Texans mit diesem Spiel finde ich jetzt auch nicht so optimal und ich glaube, da gehst du auch mit.
Ja, ich verstehe den Frust bei den Spielern.
100%.
Ich finde es auch völlig legitim, das aufzuarbeiten. Und aber wenn du dann als Spieler hast und auch Leader, wie ein Will Anderson zum Beispiel, der sich hinstellt und sagt, naja, wir wussten ja, dass wir hier heute gegen 12 spielen, dass wir auch gegen die Refs spielen. Ja, das ist für mich. Das ist wirklich schwach und es ist halt ein Team, das uns vor ein paar Wochen schon negativ aufgefallen ist, mit was so Accountability angeht, nach diesem Trevor Lawrence-Thema, wo sich dann auch der Headcoach hinstellt und sagt, naja gut, aber die Jaguars haben ja dann hier überreagiert. Finde ich, ist nicht das, was ich von einem Team sehen und hören will nach so einem Spiel. Und das reflektiert auf den Headcoach, muss man ganz klar sagen.
So ein bisschen möchte gern Wagenburg-Mentalität,
ja, genau,
die man da irgendwie aufbauen will, so wir gegen alle, aber kommt nicht ganz so gut, finde ich. Hätte man mit etwas mehr Größe, glaube ich, auch. Ja, letztendlich spielst du gegen halt ein Team, was einfach unfassbar abgezockt ist, die schon wieder im Championship-Game stehen. Und es ist vollkommen legitim, dass man hier dann auch vielleicht den Kürzeren zieht, auch wenn es letztendlich knapp war. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame Divisional Round. Jetzt guckt man auf die Playoffs, guckt auf die Conference Championship Games. Wir haben die Chiefs gegen die Bills, was natürlich sich fast wie ein vorgezogener Super Bowl anfühlt. Mhm. Auf der einen Seite die Chiefs, die Chance auf den dritten Titel in Folge aufrechthalten können. Und zum anderen die Bills, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, das könnte die Saison sein, wo sie die guten Leistungen dann endlich auch mal krönen. Und auf der anderen Seite zwei überraschende Teams, finde ich. Also ja, die Eagles waren der Nummer 2 Seed. Hätte ich damit gerechnet, dass sie es wirklich, also ich meine, ja, wenn man auf die Gegner schaut, aber trotzdem, Eagles gegen Commanders hatten die wenigsten, glaube ich, vor der Saison und auch vor diesen Playoffs.
Ja, also Eagles ist mein einer der Preseason-Playoff, also Sommer-Playoff-Tipp, der noch stimmt, weil ich hatte die Eagles im NFC-Championship-Game vor der Saison. Ich hatte sie da gegen die Packers und mit einer Niederlage. Da endet dann auch schon der Erfolg. Aber zumindest sind das eine Team, das sich an dem Punkt der Saison, vor der Saison wirklich getippt hatte.
Ja. Ich glaube, ich hatte die Eagles nicht im Conference Championship Game. Ich glaube, ich
hatte Lions Packers. Hattest du, glaube ich.
Lions Packers, genau. Aber die andere Seite bin ich der Meinung, dass ich Chiefs Bills oder Chiefs Ravens, das.
Ich hatte. Nee, stimmt sogar. Ich hatte die Chiefs sogar auch drin. Ich hatte Chiefs Texans als Championship Game in der AFC.
Naja. Also, mein Super Bowl-Tipp: Die Chiefs können es immer noch schaffen, müssen dafür aber Josh Allen und die Bills schlagen kommende Woche. Das war auf jeden Fall unser Montag für die Divisional Round. Conference Championship Games nächste Woche. Wir schauen am Donnerstag ausführlich auf die beiden Spiele natürlich. Ansonsten hört euch nochmal das Q&A an bei RTL Plus exklusiv. Kostenlos für alle, aber wie gesagt exklusiv bei RTL Plus. Da gerne mal reinhören, ein paar sehr spannende Fragen dabei, die wir beantwortet haben. Und am Donnerstag hört ihr uns überall, wo man Podcasts hören kann, mit unserer Preview auf die Conference Championship Games. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.